Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Schön, dass Sie dabei sind. Im Studio ist Christian Röther. Steckt das Fach Islamwissenschaft in einer Krise? Das fragen und beantworten wir heute hier in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Studierendenzahlen der Islamwissenschaft in Deutschland, die sind jedenfalls in den vergangenen Jahren massiv eingebrochen, haben sich mehr als halbiert. Dazu gleich ein Interview mit der Islamwissenschaftlerin Johanna Pink. Sie sagt, die Zahlen gehen zwar zurück, aber die Islamwissenschaft ist nach wie vor ein Fach mit hoher gesellschaftlicher Relevanz. Bei vielen Hochschulfächern, die mit Religion zu tun haben, geht die Zahl der Studierenden seit einigen Jahren zurück, etwa bei der katholischen und der evangelischen Theologie. Aber bei keinem dieser Fächer ist der Einbruch so drastisch wie bei der Islamwissenschaft. Laut dem Statistischen Bundesamt hatte das Fach vor 10 Jahren in Deutschland insgesamt noch fast 2500 Studierende. Das war der Höchststand. Seitdem ist die Zahl konstant gesunken auf rund 1200 Studierende im Wintersemester vor 1,5 Jahren. Jüngere Zahlen liegen noch nicht vor. Innerhalb von 8 Jahren hat die Islamwissenschaft demnach also mehr als die Hälfte an Studierenden verloren. Ein Grund dafür dürfte sein, dass es seit 2011 ein weiteres Fach mit Islambezug an deutschen Hochschulen gibt, die islamische Theologie. Die beiden Fächer konkurrieren seitdem also um junge Menschen, die sich für den Islam interessieren. Der islamische Theologe Samet Er sagt, er hat sich 2011 relativ spontan für das Studium der islamischen Theologie entschieden.
Da ich erfuhr, dass es einen bekenntnisorientierten Studiengang gibt, das bedeutet also ein Studium der islamischen Theologie aus der Binnenperspektive und eben nicht aus der Außenperspektive wie in der Islamwissenschaft. Und das war tatsächlich für mich ein entscheidender Grund gewesen, islamische Theologie zu studieren.
Hat die Islamwissenschaft jetzt also oft das Nachsehen? Und was bedeutet der erhebliche Rückgang der Studierendenzahlen für das Fach? Darüber habe ich vor der Sendung mit Johanna Pink gesprochen. Sie ist Professorin für Islamwissenschaft an der Universität Freiburg und außerdem Sprecherin des Vorstands der Sektion Islamwissenschaft der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Als erstes habe ich Johanna Pink gefragt, wie viele Studierende nehmen denn derzeit an einem durchschnittlichen islamwissenschaftlichen Seminar an ihrer Uni, der Uni Freiburg, teil?
Oh, das variiert sehr stark. Wir haben Veranstaltungen, die ausfallen, weil überhaupt niemand kommt. Wir haben Veranstaltungen, da sitzen 15, 20 Personen drin. Das sind aber dann auch nicht immer Studierende der Islamwissenschaft, sondern oft auch Studierende zum Beispiel aus der Politikwissenschaft oder Ethnologie. Also etwa, wenn wir Seminare zu zeitgenössischen regionalpolitischen Themen haben, da gibt es großes Interesse. Ja, aber so im Durchschnitt ist es wahrscheinlich eher eine einstellige Zahl.
Also teils großes Interesse, teils gar keins Interesse, wie Sie am Anfang sagten, dass manche Seminare auch ausfallen. Ich hatte in der Anmoderation die These aufgestellt, dass das an der Konkurrenz durch die islamische Theologie liegen könnte. Die hat laut dem Statistischen Bundesamt derzeit rund 1000 Studierende, also fast so viele, wie die Islamwissenschaft in den vergangenen Jahren verloren hat. Sehen Sie das auch so? Ist die Konkurrenz durch die islamische Theologie ein Grund dafür, dass bei der Islamwissenschaft die Zahlen so stark eingebrochen sind?
Sie ist sicher ein Grund dafür. Ich bin mir nicht sicher, ob sie der größte Grund ist. Also um das mit absoluter Sicherheit sagen zu können, fehlen uns natürlich Studien. Aber ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Faktoren. Also zunächst mal ist es kein Trend, der auf Deutschland begrenzt ist. Den können wir auch in ganz vielen anderen Ländern beobachten, wenn ich etwa mit Kolleginnen und Kollegen aus dem angelsächsischen Raum spreche. Auch dort ist das so. Es ist auch kein Trend, der nur auf die religionsbezogenen Fächer beschränkt ist, sondern viele geisteswissenschaftliche Fächer und vor allem die sogenannten kleinen Fächer sehen das. Also wir stehen alle ganz massiv unter Druck. Dass es die Islamwissenschaft so besonders stark trifft, das hat vielleicht zwei Gründe. Das eine könnte tatsächlich die islamische Theologie sein. Wobei ich nicht weiß, ob alle dieser 1000 Studierenden, die jetzt islamische Theologie studieren, wirklich, wenn es das Fach nicht gäbe, Islamwissenschaft studiert hätten. Das glaube ich nicht. Der andere Grund ist, dass, wenn wir das mit der Situation von vor 10 Jahren vergleichen, wir da auch mit Zahlen operieren, als das Fach auf einem absoluten Höhepunkt war. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Erwartungshaltung, dass das in alle Zeit bis in alle Ewigkeit so hätte bleiben müssen, realistisch ist. In den 80er, 90er Jahren konnten wir sehen, dass die Islamwissenschaft ein absolutes Orchideenfach war, wie man das damals genannt hat. Da hatten wir immer ganz wenig Studierende. Im Unterschied zu heute hat das keinen Rechnungshof oder so besonders interessiert und kein Rektorat kam mit Auslastungszahlen und hat sich beschwert. Nach 2001, nach dem 11. September, gab es dann den ersten Anstieg. Und ich glaube dann nochmal tatsächlich so um 2010, 2011 herum, weil da in Deutschland die Islamdebatte infolge des Buchs von Thilo Sarrazin und all dieser Diskussionen wirklich auf einem Höhepunkt war. Und dann nochmal 2015, als sehr viele Flüchtlinge aus Syrien gekommen sind, da gab es auch nochmal erhöhtes Interesse. Und seitdem ist es einfach runtergegangen. Und dann haben wir nochmal seit der Corona-Zeit einen ganz massiven Einbruch.
Was hingegen nicht runtergegangen ist, ist die Zahl der Professuren der Islamwissenschaft in Deutschland. Soweit ich das sehe, laut dem Portal Kleine Fächer der Universität Mainz gibt es derzeit an deutschen Hochschulen mehr als 40 Professuren für Islamwissenschaft. In den vergangenen Jahren sind demnach sogar ein paar dazugekommen, obwohl eben die Zahl der Studierenden so stark zurückgegangen ist. Sie haben eben schon gesagt, dass die Rektorate auf Auslastungszahlen schauen. Es ist ja auch so, dass deutsche Hochschulen einfach chronisch unterfinanziert sind durch die Politik. Ist zu befürchten, dass bald islamwissenschaftliche Professuren nicht mehr besetzt werden?
Ja, ausschließen würde ich das nicht aus den von Ihnen genannten Gründen. Dass die Zahl der Professuren so ist, wie sie ist, liegt aber zunächst mal daran, dass Universitäten keine reinen Ausbildungsbetriebe sind. Und das geht in dieser Auslastungsdebatte meines Erachtens zu sehr unter im Moment. Unsere Aufgabe ist Forschung und Lehre. Und die Islamwissenschaft ist ein extrem forschungsstarkes Fach. Und das ist auch einer der Gründe für den Anstieg der Professuren, die zum Teil zum Beispiel durch den Erfolg in der Einwerbung von Exzellenzclustern kamen. Und diese Exzellenzcluster sind eben oft damit verbunden, dass Universitäten Stellenzusagen machen, um bestimmte Bereiche, die für die Forschung wichtig sind, zu füllen. Und die Islamwissenschaft ist für die Forschung wichtig, weil man die meisten interdisziplinären, übergreifenden Themen in den Geisteswissenschaften heute nicht mehr adäquat untersuchen kann, wenn man ausschließlich Beteiligte hat, die sich mit europäischer Geschichte, Geschichte des Christentums, europäischen Gesellschaften beschäftigen. Also ein extrem forschungsstarkes Fach und natürlich auch ein Fach, dessen gesellschaftliche Relevanz durchaus gesehen worden ist. Was die Lehre angeht, muss man auch sagen, dazu gehört ja Ausbildung oder eben Lehre auf allen Ebenen bis hin zur Promotion. Und der Bedarf, den es unzweifelhaft gibt, zum Beispiel im Journalismus, in den Sicherheitsbehörden, in der Erwachsenenbildung, in der politischen Bildung, in der Entwicklungszusammenarbeit nach Expertinnen und Experten, die sich wirklich mit der islamischen Welt auskennen, der ist ungebrochen. Und dafür brauchen wir eben, auch wenn es vielleicht jetzt in geringerem Umfang passiert als noch vor 10 Jahren, Absolventinnen und Absolventen.
Ja, umso besser sind dann vermutlich die Berufsaussichten für diese Absolventinnen und Absolventen. Ich will noch mal auf die islamische Theologie zurückkommen. Man könnte ja jetzt annehmen, dass Menschen, die sich für den Islam primär aus einem gläubigen, aus einem religiösen Interesse heraus interessieren, dass die sich jetzt für die islamische Theologie entscheiden und eben nicht mehr für die Islamwissenschaft, wie sie das vielleicht früher getan hätten, weil es eben diese theologische Alternative noch nicht gab. Das habe ich auch den islamischen Theologen Samet Er gefragt, den wir eben schon mal gehört haben. Und der sagt dazu:
Es ging mir eben auch mit dem Studium der islamischen Theologie darum, mich intensiv mit meiner eigenen Religion auseinanderzusetzen, um eben zum einen meinen persönlichen Glauben zu stärken. Gerade eben auch im Alter von 18, 19 habe ich auch immer wieder die Frage gestellt, kann ich überhaupt hier ein deutscher Muslim sein? Also es ging auch um die muslimisch-deutsche Identität, um diese Frage.
Frau Pink, wenn diejenigen, die auf der Suche nach ihrem eigenen muslimischen Glauben, ihrer Identität sind, jetzt zur islamischen Theologie gehen, wer kommt dann noch zur Islamwissenschaft?
Das sind zunächst mal Studierende, die neugierig sind, sehr häufig. Manchmal sind es Studierende, die durchaus einen familiären Bezug haben, aber nicht unbedingt in der Weise, dass sie jetzt gläubig sind. Manchmal sind es Studierende, die zur islamischen Welt Kontakt gefunden haben auf Reisen oder die sich einfach für die Sprachen interessieren, die wir lehren. Oder die eben wirklich mitbekommen haben, dass in der Weltregion Dinge passieren, die sie interessieren und darüber mehr wissen wollen. Manchmal gewinnen wir Studierende, die ursprünglich etwas anderes studieren, zum Beispiel Politikwissenschaft, und dann kommen die in eins unserer Seminare und merken, es ist spannend. Wir haben ein, also zumindest kann ich das für Freiburg sagen, ein super Klima. Wir haben spannende Themen. Wir haben auch eine sehr gute Betreuungsrelation. Letzteres kann man sicher bundesweit sagen. Und vielleicht auch die Möglichkeit, also ganz sicher auch die Möglichkeit, über den Tellerrand zu schauen. Und das sind dann Gründe, aus denen auch immer mal wieder Studierende das Studienfach wechseln und zu uns finden.
Hat das vielleicht auch positive Seiten, dass Menschen, die sich primär aus einer Glaubensmotivation heraus für das Studium entscheiden, dass die jetzt nicht mehr zu Ihnen kommen? Also ich kenne das noch aus meinem Studium der Religionswissenschaft, was jetzt schon ein bisschen her ist, aber da gab es eben oftmals so Konflikte zwischen gläubigen Perspektiven und ja, wissenschaftlichen Perspektiven von außen, die dann im Seminar teilweise dazu geführt haben, dass es nicht so richtig wissenschaftlich voranging. Also hat es vielleicht auch ein Gutes, dass Ihr Fach sich da mehr auf die Menschen, die primär aus einem wissenschaftlichen Interesse herauskommen, fokussiert?
Das finde ich eine sehr schwierige Frage, weil, also wenn ich das jetzt einfach bejahe, dann unterstelle ich ja, dass die Kolleginnen und Kollegen in der islamischen Theologie kein wissenschaftliches Interesse haben und keine wissenschaftliche Lehre machen. Ich kenne viele von denen sehr gut, ich arbeite mit vielen von denen eng zusammen und ich würde das sehr weit zurückweisen, dass dem so wäre. Also gläubiges Interesse und wissenschaftliches Interesse müssen nicht miteinander unvereinbar sein. Also in der Vergangenheit kann ich mich erinnern, dass es mit Studierenden aus einer gläubigen Perspektive vereinzelt zu Konflikten kam, dann, wenn es eine sehr dogmatische Perspektive war und eigentlich kein Interesse daran bestand, tatsächlich Dinge auch zu verstehen, historisch auszuleuchten, auch vielleicht schwierige Erkenntnisse zuzulassen, dann wird es natürlich schwierig. Dann wird es allerdings auch im Studium der islamischen Theologie schwierig. Also auch dort geht es ja um mehr als nur gemeinsam beten oder so. Ja. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass für diese Studierenden, also das entspricht vielleicht auch den O-Tönen des Kollegen aus der islamischen Theologie, die wir gerade gehört haben. Da gibt es schon auch ein Repräsentationsproblem in der Islamwissenschaft. Denn das sind, also die Professuren sind ganz, ganz überwiegend mit deutschstämmigen Nicht-MuslimInnen besetzt. Und ich würde das nicht unterschätzen, was das auch für einen Eindruck macht auf Studierende aus türkischstämmigen Familien, die sich vielleicht überhaupt fragen, passe ich an die Uni, kann ich da überhaupt, also bin ich da am richtigen Ort, um mehr zu verstehen über meine Kultur. Und diese Trennung, die ist durch die Einführung der islamischen Theologie nun leider nicht besser geworden. Also wir haben jetzt einfach ganz stark das Phänomen, dass die Menschen, die irgendwie einen muslimischen Familienhintergrund haben, in der islamischen Theologie gelandet sind und die anderen tendenziell in der Islamwissenschaft. Das ist nicht unbedingt gut, aber das ist das Konstrukt, das wir im Moment haben.
Ich wollte der islamischen Theologie natürlich auch nicht die Wissenschaftlichkeit absprechen. Und ich habe das auch Samet Er gefragt, den islamischen Theologen, den wir schon mehrfach gehört haben. Und auch er spricht sich da vehement dagegen aus.
Ich finde es nicht korrekt, wenn man sagt, nur die Islamwissenschaft beschäftigt sich kritisch mit der islamischen Gelehrtentradition, sondern auch die islamische Theologie macht das, weil es findet letztendlich eine wissenschaftliche Beschäftigung statt, ja, sowohl in der Islamwissenschaft als auch in der islamischen Theologie.
Wenn also demnach beide Fächer ungefähr dasselbe machen oder sagen wir das Gleiche machen?
Na, das habe ich nicht gesagt.
Das haben Sie nicht gesagt. Ja, das wollte ich Sie jetzt aber fragen. Wo ist der Unterschied?
Also die Islamwissenschaft ist in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, ein sehr breiter Überbegriff für alles, was irgendwie mit Musliminnen und Muslimen oder den Regionen, die mehrheitlich von ihnen bewohnt werden oder historisch von ihnen geprägt wurden, zu tun hat. Das heißt, wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die sich vor allem mit der Geschichte etwa der arabischen Welt oder des persischsprachigen Raums oder Indiens beschäftigen. Wir haben Menschen, die eher eine sozialwissenschaftliche oder kulturwissenschaftliche Ausrichtung haben. Das heißt, es geht in der Islamwissenschaft, auch wenn sie so heißt, nicht immer nur um Religion. Wenn es um Religion geht, dann geht es öfter als in der islamischen Theologie, würde ich sagen, auch um Religion als soziales Phänomen. Also man beschäftigt sich dann zum Beispiel auch mit Geschichte und Strukturen islamistischer Bewegungen oder auch von Säkularisierungstendenzen. Aber es geht eben auch um regionalwissenschaftliche Kenntnisse. Und was uns vielleicht so ein bisschen zusammenhält im Kern, ist einfach die Tatsache, dass wir bestimmte sprachliche Kompetenzen vermitteln. Im Kern sind es an den meisten Unis immer das Arabische, Persische und Türkische, leider selten noch darüber hinausgehende Sprachen wie etwa Urdu oder Indonesisch oder Swahili. Und die befähigen natürlich unsere Studierenden dazu, sich ganz unterschiedliche Sachverhalte zu erschließen. Also wenn man etwa Arabisch beherrscht, dann kann man mit auf der Basis der Kenntnis des klassischen Arabischen natürlich Quellen des Islams analysieren. Aber man kann natürlich auch sich genauso gut mit historischen Dokumenten beschäftigen, die einem Aufschluss etwa über die Geschichte des Mamlukenreichs im mittelalterlichen Ägypten und Syrien verleihen. Oder man kann eben moderne arabische Medien auswerten oder man kann Interviews führen zu sozialen oder kulturellen Phänomenen. Also die Bandbreite dessen, was man da tut, ist groß und es gibt Schnittmengen mit dem, was die islamische Theologie tut. Viele Kolleginnen und Kollegen in der islamischen Theologie haben auch im Übrigen Islamwissenschaft studiert. Aber es ist eben nicht identisch einfach von den Themengebieten, die wir abdecken.
Zum Schluss lassen Sie uns noch kurz in die Zukunft schauen. Ich vermute mal, Sie tauschen sich da auch im Fach mit Kolleginnen und Kollegen, also anderen Professorinnen und Professoren der Islamwissenschaft, aus über diesen Zustand des Fachs und den Rückgang der Studierendenzahlen. Planen Sie irgendwas, um dagegen zu steuern?
Ja, natürlich. Also das ist dann immer so ein bisschen Bundesland- und unispezifisch. Also Hessen hat ja schon zum Beispiel vor vielen Jahren reagiert auf diese Probleme in den kleinen Fächern, indem es Standorte zusammengeführt hat und zum Beispiel alles mit Nahem Osten und Islam außer der islamischen Theologie ist jetzt irgendwie in Marburg und Osteuropa ist in Gießen und so weiter. Also wie weit man da reagiert, hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, wie stark die Standorte auf Studierendenzahlen schauen oder sagen, solange die Forschungsleistungen und auch die Einwerbung von Drittmitteln, die ja für Unis immer ganz wichtig ist, stimmt, ist das schon okay so. Man muss drüber nachdenken, immer mehr und tut es auch, noch mehr Angebote zu machen, die auch für Studierende anderer Studiengänge attraktiv sind. Wir müssen wahrscheinlich langfristig drüber nachdenken, ob wir Dachstudiengänge machen, die allgemeiner sind in irgendeiner Form. Also in den Niederlanden passiert das schon sehr stark. Der große Nachteil davon ist, dass diese Sprach- und Regionalexpertise da oft verloren geht. Also man kann zum Beispiel irgendwie einen Dachstudiengang Religion und Kultur stricken, wo alles Mögliche drin ist. Und dann hat man aber in den Kursen keine Studierenden mehr, die jetzt spezifisch Arabisch oder Persisch oder Türkisch können, kann mit denen dann umgekehrt natürlich auch nicht einüben, entsprechende Quellen zu lesen. Ich glaube, dass die Qualität der Ausbildung in der Spezialisierung dadurch deutlich sinkt. Also auf so einem allgemeinen Bachelor-Niveau geht das irgendwie. Und dann kommt aber irgendwann der Punkt, wo man wahrscheinlich fragen wird, wo sind jetzt eigentlich die Expertinnen und Experten, die tatsächlich verstehen, was da der Sprecher bei Al Jazeera sagt oder so. Und es gibt ja auch Sachverhalte, da ist das durchaus wichtig, das verstehen zu können. Also das sind Diskussionen, die wir ganz stark führen. Natürlich bemühen wir uns alle auch um Marketing und so weiter. Bin mir nicht so sicher, wie weit das greift, weil ich das Gefühl habe, eben wie am Anfang gesagt, dass es schon auch eine generelle Tendenz weg von den Geisteswissenschaften ist, dass wir im Moment so eine Phase haben, wo, also erstens wir sowieso einen Geburtenrückgang haben. Ich glaube, da stellen sich Unis ganz allgemein drauf ein. Zweitens Schülerinnen und Schüler extrem, ja, berufsorientiert bereits denken bei der Studienfachwahl und sich große Sorgen machen um ihre Zukunft, was sie in der Islamwissenschaft, glaube ich, gar nicht mal müssten. Aber das sieht man vielleicht natürlich auch, wenn man gerade das Abitur in der Tasche hat, nicht so. Und dann entscheidet man sich eben eher für ein Fach, wo man denkt, das ist sicher, damit kann ich irgendwas anfangen hinterher. Da weiß ich, was ich damit arbeite und dass ich damit Geld verdienen kann. Und das trifft, glaube ich, wirklich im Moment alle Fächer in den Geisteswissenschaften, außer vielleicht denjenigen, die Lehramtsstudium anbieten.
Obwohl es ja, wie Sie sagen, gar nicht so sein muss, dass man mit Geisteswissenschaften keinen Job findet. Ganz im Gegenteil, es gibt ja die Statistiken, dass eigentlich alle dann auch Jobs finden. Aber gut, das ist ein bisschen ein anderes Thema. Gesprochen habe ich mit Johanna Pink, Professorin für Islamwissenschaft in Freiburg und Sprecherin der Sektion Islamwissenschaft der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, über ihr Fach, die Islamwissenschaft, den Ist-Zustand und wie es weitergehen könnte. Frau Pink, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Was man im Studium der Islamwissenschaft auch lernt, zu erklären, was eigentlich ein Kalifat ist. Um ein vermeintliches Kalifat geht es hier gleich. Ein Kalifat, das ist die traditionelle islamische Herrschaftsform. Sie ist schon in der Frühzeit des Islams entstanden, also im 7. Jahrhundert. Die große Zeit der Kalifate, die ist allerdings schon lange vorbei, im Grunde seit dem Mittelalter, spätestens aber seit das Osmanische Reich untergegangen ist, vor genau 100 Jahren. Vor 10 Jahren ist dann ein neues Kalifat ausgerufen worden, im Sommer 2014 durch den IS, den selbsternannten Islamischen Staat. Die Terrororganisation bezeichnete ihr Herrschaftsgebiet in Irak und Syrien als Kalifat. Allerdings haben die meisten Musliminnen und Muslime das damals nicht anerkannt. Die sahen das ganz anders und darin keine legitime islamische Herrschaft. Und so wurde der IS massiv bekämpft, auch weil er gewalttätig, extremistisch und intolerant war. Und sein vermeintliches Kalifat ist deshalb inzwischen schon wieder Geschichte. Den IS gibt es trotzdem noch, wenn auch in anderer und etwas weniger mächtiger Form, wie Heiko Wirz berichtet.
29. Juni 2014 in der Stadt Mosul im Norden des Irak verkündet Abu Bakr al-Baghdadi alias Kalif Ibrahim, Befehlshaber der Gläubigen, die Gründung des Kalifats Islamischer Staat.
Ayyuhan nas, fahada qiwamuddin, kitabun yahdi, wa sayfun yansur.
Weltweit sorgte al-Baghdadi mit diesem Auftritt für Aufsehen. Hans-Jakob Schindler ist Terrorismusexperte bei der Nichtregierungsorganisation Counter-Extremism Project mit Büros in den USA, Brüssel und Berlin. Er sagt im Videochat-Interview, ganz entscheidend war im Juni 2014, dass das Kalifat in einer Moschee auf einer Gebetskanzel ausgerufen wurde. Das sei wichtig, weil das Kalifat neben der ideologischen Funktion auch eine religiöse hatte.
Es gab den letzten Kalifen, der in den 1920er Jahren in der Türkei abgesetzt wurde und damit das Kalifat geendet ist. Und die Ausrufung des Kalifats sollte hier anknüpfen mit der Idee, eben weltweit eine neue politische Ordnung zu etablieren.
Der Aufstieg des Islamischen Staates löste weltweit Entsetzen aus. Das lag zum größten Teil daran, dass die IS-Kämpfer nicht nur brutal gegen ihre Gegner vorgingen, sondern sie schlachteten ihre Grausamkeit auch mit Videoaufnahmen propagandistisch aus. Sie wollten alle vernichten, die nach ihrer Meinung ungläubig sind, ob Jesiden, Christen oder andere Muslime, ob Männer, Frauen oder Kinder. Mehrere Jahre lang überlebte der Möchtegern-Staat. Unter Führung der USA wurde die Terrormiliz seit 2015 von einer Anti-IS-Allianz bekämpft. Im März 2019 verloren die Dschihadisten ihr letztes Herrschaftsgebiet. Militärisch galt die Terrororganisation damit als geschlagen. Danach wurden die Familien und Kinder der IS-Kämpfer in zwei großen Lagern in Nordostsyrien untergebracht. Diese Lager existieren bis heute und bilden eine Art Brutstätte für neue IS-Kämpfer. Die Gefahr durch den IS ist bis heute nicht gebannt, sagt Terrorismusexperte Hans-Jakob Schindler. In Deutschland versucht der IS, unter anderem der Ableger IS-Provinz Khorasan, schon seit Jahren größere Anschläge zu verüben. Das zeigten Verhaftungen in den vergangenen Monaten.
Der Nachteil für die Terroristen und der Vorteil für die Sicherheitsbehörden ist, dass solche komplexe Anschläge ein gewisses Maß an interner Kommunikation zwischen den Zellenmitgliedern und den Zellenmitgliedern und der Zentrale erfordern. Aber auch die Beschaffung von Sprengmaterialien oder Waffen. Alles das erhöht die Chance der Sicherheitsbehörden, solche Vorbereitungen in einem relativ frühen Stadium zu erkennen, was diese Verhaftungen zeigen. Aber das heißt nicht, dass der IS aufgeben wird, es zu versuchen.
Auch wenn das IS-Kalifat in Syrien und im Irak, das vor 10 Jahren auf einer Gebetskanzel in Mosul ausgerufen wurde, mittlerweile zerschlagen ist, der IS als Terrorgruppe ist immer noch weltweit aktiv und immer noch sehr, sehr gefährlich.
Zumal es immer noch Anschläge im Namen des IS gibt, wie Anfang des Jahres etwa der große Anschlag bei Moskau. Heiko Wirz über den IS, den selbsternannten Islamischen Staat, 10 Jahre nachdem diese Terrororganisation ein vermeintliches Kalifat ausgerufen hatte. Hier im Deutschlandfunk gibt es gleich die Nachrichten und dann die Sendung Kontrovers mit dem Kollegen Tobias Armbrüster. Es geht dann um die Ampel und das Geld. Das war Tag für Tag. Redaktion Luisa Mayer, Moderation Christian Röther. Vielen Dank für Ihr Interesse. Yeah.